SWR 2 Wissen.
Den Crystal Park unweit der nordpolnischen Stadt Torun sieht man schon von Weitem. Wie riesige Container ragen die Produktionshallen aus der Landschaft. Die Gegend ist landwirtschaftlich geprägt. Einst war eine Zuckerfabrik im nahen Homja der größte Arbeitgeber in der Region. Nach der Wende wurde der Staatsbetrieb privatisiert. Von den 1000 Arbeitsplätzen sind heute gerade mal 160 übrig geblieben. Der Crystal Park sollte daher neue Jobs in die strukturschwache Gegend bringen. Seit 2007 produziert hier rund ein Dutzend Firmen ihre Waren, abgeschottet von der Außenwelt. Die Grundstücke der Unternehmen sind mit Kameras und Stacheldraht gesichert. Security-Personal überwacht das Gelände rund um die Uhr und verhindert, dass Werksfremde heimlich eindringen.
Ein Staat buhlt um Konzerne. Polens Sonderwirtschaftszonen. Eine Sendung von Katharina Sapczynski und Maike Bżoska.
Regelmäßig öffnen sich die Tore riesiger Hallen, aus denen LKW mit ihrer Ware in Richtung Westeuropa aufbrechen und zum Beispiel Fernseher nach Deutschland ausliefern. Das funktioniert umso reibungsloser, als der Crystal Park an die Autobahn A1 angebunden ist, an die Nord-Süd-Tangente Polens, die den Standort für Unternehmen noch mal attraktiver macht. Zeit ist eben Geld. Das bekommen auch die Arbeiter in den Produktionshallen zu spüren.
Am Anfang konnte man gar nicht rausgehen. Dann haben es sich die Leute erkämpft, dass sie überhaupt auf die Toilette dürfen.
Jola, die nur ihren Vornamen nennen möchte, hat im Crystal Park viele Jahre bei dem japanischen Unternehmen Sharp gearbeitet. Die resolute Mitvierzigerin redet schnell, als fürchte sie, irgendein wichtiges Detail könne sonst unerwähnt bleiben. Sie erzählt von den Arbeitsbedingungen und davon, dass die Produktion am Fließband viel zu eng getaktet gewesen sei und Springer gefehlt hätten, um die Arbeit auch nur für ein paar Minuten zu übernehmen. Nach Protesten der Mitarbeiter änderte sich das zwar, aber danach wurde jeder Klogang in Heften notiert.
Die Hefte waren dafür da, dass man die Zeit, die jemand auf der Toilette verbringt, kontrollieren konnte. Dass der eine 10 Minuten braucht und der andere nur eine Minute. Damit hatte der Arbeitgeber ein Druckmittel in der Hand.
Aus Jolas Worten sprechen Wut und Enttäuschung. Was sie erzählt, steht im krassen Widerspruch zu dem, was Unternehmen und Politiker anfangs versprachen. Mit dem Crystal Park, so hieß es vor ein paar Jahren, würde es endlich aufwärts gehen in der Region Torun. Von 10.000 Arbeitsplätzen und ordentlichen Löhnen war die Rede. Die Stimmung bei den Menschen war entsprechend euphorisch, lag doch die Arbeitslosigkeit damals bei 20%. Hochmoderne LCD-Fernseher für den europäischen Markt sollten im Crystal Park entstehen. Zu Sharp, als größtem Investor, kam 2006 eine Reihe weiterer Firmen, Zulieferbetriebe und Logistikfirmen, viele davon aus Japan. Kimoto, Sumika oder Orion. Hightech made in Poland. Eine verheißungsvolle Vision. Zur Eröffnung der Fabrik von Sharp kam sogar Jarosław Kaczyński, zu jener Zeit Premierminister, um feierlich die rote Schleife durchzuschneiden. Die polnische Presseagentur zitierte ihn damals mit den Worten:
Dank dieser Investition wird unser Land demnächst an der Spitze der Produktion von Fernsehern in Europa stehen. Wir beobachten, dass Japan uns zunehmend als einen wichtigen europäischen Markt sieht und als ein Land, in das man investieren kann, vor allem im Bereich fortschrittlicher Technologien.
Die lokale Presse sprach von einem kleinen Japan, das hier entstehen würde, von einem Wunder.
Jacek Szurawski, Vorsitzender der Gewerkschaft Solidarność in der Region, erinnert sich noch gut daran, wie auch ihn die Zukunftsaussichten in den Bann gezogen haben.
Wir erlagen der Magie, die von dem Namen des Konzerns ausging. Ich gebe zu, auch ich bin ihr erlegen. Japaner sind für ihre hohe Kultur bekannt, für ihren technologischen Fortschritt. Die Firma Sharp ist weltbekannt. Was soll da schon schieflaufen? Nichts. Alles wird schon gut gehen. Wir werden Erfolg haben.
Der Crystal Park, in dem Sharp sich niedergelassen hat, ist Teil einer Sonderwirtschaftszone. Abgegrenzte Gebiete, in denen nationales Recht teilweise außer Kraft gesetzt ist. Errichtet werden und wurden die Sonderwirtschaftszonen vor allem in den Schwellenländern Asiens. Staaten wollen so Unternehmen ins Land locken. Dafür machen sie weitreichende Zugeständnisse. Sie erlassen Steuern oder lockern Regelungen zum Arbeitsschutz oder Umweltrecht. Die Konzerne werden vielerorts geradezu hofiert. Hauptsache, sie schaffen Arbeitsplätze und bringen moderne Technologien ins Land. Dass auch in Europa solche Sonderwirtschaftszonen existieren, ist kaum bekannt. Kein Wunder, denn Sonderwirtschaftszonen passen nicht so recht zu den zahlreichen politischen Bekenntnissen zum europäischen Binnenmarkt mit gleichen Regeln für alle. Das war unter anderem ein Grund, warum die Politik nach dem Mauerfall entschied, keine Sonderwirtschaftszonen in Ostdeutschland zu errichten. In den polnischen Zonen produzieren Konzerne aus aller Welt. General Electric, BASF, Henkel, Volkswagen, Bosch, Toyota. Insgesamt breiten sie sich über ein Gebiet aus, das etwa der Fläche Stuttgarts entspricht. Dabei bekommen die Konzerne nicht nur großzügige Steuererleichterungen von bis zu 70% der Investitionskosten, sondern mitunter auch die komplette Infrastruktur vom Staat gestellt. Vergünstigte Grundstücke, Stromleitungen, Kanalisation, Verkehrsanbindung. Das Rundum-Sorglos-Paket für Investoren. Um den Unternehmen die Ansiedlung in einer Zone zu erleichtern, werden sie außerdem von staatlichen Agenturen unterstützt. Tomasz Biewak arbeitet für eine solche Agentur.
Wir erledigen alle Formalitäten, die die Anmeldung der Gesellschaft betreffen. Wir organisieren eine Pressekonferenz mit der Stadtregierung, auf der wir informieren, dass die und die Firma hier einen Standort eröffnet und so viele Leute beschäftigen möchte. Und wir helfen, den öffentlichen Verkehr in die Fabrik so zu organisieren, dass die Busse zum Schichtwechsel fahren. Sprich, wir versuchen, das Ganze den Bedürfnissen des Investors anzupassen.
Trotzdem produziert Sharp heute nicht mehr in Polen. Die Vision von Hightech Made in Poland im Crystal Park ist sie gefloppt. Zwischenzeitlich sind zwar hochwertige Fernseher entstanden, aber die polnischen Arbeiter haben die Einzelteile nur zusammengeschraubt, berichtet der Ingenieur Grzegorz, der für Sharp gearbeitet hat.
Unsere Firma war kein innovatives Unternehmen. Wir sollten die Teile nur montieren, wie Lego-Bausteine. Von uns aus gingen die Fernseher zu einem Abnehmer in Deutschland, der sie dann in der ganzen Welt verkauft hat.
Viele in Polen kritisieren den Rückzug von Sharp. Das Unternehmen hatte Steuernachlässe von 48 Millionen Euro erhalten und sich im Gegenzug vertraglich verpflichtet, mindestens 5 Jahre vor Ort zu produzieren und 3000 Arbeitsplätze zu schaffen. Die vereinbarte Laufzeit hat Sharp zwar eingehalten, aber die ehemaligen Angestellten und die Gewerkschaft Solidarność bezweifeln, dass es jemals so viele Beschäftigte gab. Eine Untersuchung der zuständigen Behörde konnte dem Unternehmen allerdings keine Vertragsverletzung nachweisen. Mit dem japanischen Konzern haben auch die meisten Zuliefer- und Logistikbetriebe den Crystal Park wieder verlassen. Nur noch einige der Arbeitsplätze blieben in der Sonderwirtschaftszone erhalten, denn die slowakische Firma UMC hat einen Teil der Produktion von Sharp übernommen. Allerdings sollen sich die Bedingungen für die Angestellten bei UMC eher noch verschlechtert haben. Die Arbeiter verrichteten weiterhin stundenlang die gleichen Handgriffe am Fließband, wie Jorla berichtet. Wenn sie nicht Schritt hielten mit der Produktion, gäbe es Ärger. Jorla erzählt von weinenden und eingeschüchterten Mitarbeitern. Sie hat zusammen mit anderen UMC-Angestellten schriftlich Beschwerde bei der staatlichen Arbeitsschutzbehörde eingereicht. Hier ein Auszug daraus.
Wir bitten Sie, eine Kontrolle in unserem Unternehmen durchzuführen und zu überprüfen, ob die Vorschriften zum Arbeitsschutz eingehalten werden. Wir prangern die Methode an, Angestellte mit Schreien und Faustschlägen aufs Fließband zu motivieren. Aussagen wie »Du bist ein Störfaktor« oder »Wenn du nicht mithalten kannst, brauchst du morgen nicht mehr zur Arbeit zu erscheinen« sind Alltag geworden.
UMC weist die Vorwürfe zurück. Ein Sprecher teilt auf Anfrage schriftlich mit:
Uns und auch unseren Gewerkschaftern sind solche Vorfälle nicht bekannt. Falls es in der Vergangenheit derartiges gegeben haben sollte, spiegelt das keinesfalls die heutige Situation in unserer Firma wider.
Die Inspekteure der staatlichen Arbeitsschutzbehörde, in die Jolla und ihre Kollegen Hoffnungen gesetzt hatten, konnten vor Ort keine Verstöße feststellen.
Sie sagen, der Arbeitgeber sei im Recht und sie könnten nichts machen.
Solidarność, Gewerkschafter Szurawski, wundert das nicht. Er kritisiert den firmenfreundlichen Kurs der staatlichen Arbeitsschutzbehörde. Vor allem, dass sie den Unternehmen vorab mitteilt, wann sie die Arbeitsbedingungen in einem Werk kontrolliert. Ob die Behörde rechtlich dazu verpflichtet ist, ist in Polen umstritten. So oder so, Szurawski berichtet, dass der Schutz der Arbeitnehmer immer mehr eingeschränkt worden ist. Und das nicht nur in den Sonderwirtschaftszonen, sondern im ganzen Land. Die meisten Reformen gab es in den 90ern.
Es war die Zeit der Liberalisierung des Arbeitsmarktes, der Wirtschaft und der Stärkung des Arbeitgebers. Die Gesetze sind so geändert worden, dass die Arbeitsschutzbehörde eine Reihe von Befugnissen verloren hat. Für die Politiker war es wichtiger, Polen als ein offenes Land für Unternehmen zu präsentieren, als sich um die eigenen Arbeitnehmer zu kümmern.
Auch die vielen Steuernachlässe und Ausnahmeregelungen für Unternehmen in den Sonderwirtschaftszonen sollten ursprünglich nur vorübergehend gewährt werden. Denn nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Regimes waren Politiker verzweifelt auf der Suche nach Rezepten gegen die Arbeitslosigkeit. Das Land erlebte zu dieser Zeit einen tiefgreifenden Wandel von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft. Der damalige Finanzminister Leszek Balcerowicz verordnete dem Land 1989 die sogenannte Schocktherapie. Die Staatsbetriebe wurden innerhalb kürzester Zeit privatisiert, Märkte für den Weltmarkt geöffnet. Weil die heimische Industrie der westlichen Konkurrenz nicht gewachsen war, kam es Mitte der 90er zu einer schweren Rezession mit 3 Millionen Arbeitslosen. Knapp 17% der Bevölkerung waren ohne Job. Eine Katastrophe. In diesem Umfeld entstanden die ersten Sonderwirtschaftszonen. Die Hoffnung der Regierenden war, dass ausländische Investoren Kapital und moderne Technologien ins Land bringen und Arbeitsplätze schaffen. Und tatsächlich, bis heute hat sich die Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den 90er Jahren mehr als halbiert. Auch deswegen weist Polen Jahr für Jahr neue Gebiete als Sonderwirtschaftszonen aus. Mittlerweile sind an die 300.000 Menschen in den Zonen beschäftigt. Knapp 2% der arbeitenden Bevölkerung. In den Genuss der Vergünstigungen kommen vor allem nicht polnische Unternehmen. Mehr als 80% der Investitionen in den Sonderwirtschaftszonen stammen aus dem Ausland. Andrzej Szachaj, Professor für politische Philosophie an der Universität Torun.
Wir haben unsere wirtschaftliche Eigenständigkeit weitgehend verloren. Nach Polen sind große Konzerne gekommen, die im Grunde hier machen, was sie wollen, ohne Rücksicht auf die lokalen Bedingungen. Irgendwann hat es die Form einer modernen Kolonialisierungspolitik angenommen.
Daneben haben im ganzen Land atypische Beschäftigungsverhältnisse stark zugenommen. Leiharbeit und Scheinselbstständigkeit kommen gerade den Unternehmen in den Sonderwirtschaftszonen zugute, weil sie so das Auf und Ab ihrer Produktion abfedern können.
In der zweiten Januarwoche habe ich erfahren, dass wir Ende Januar entlassen werden sollen. Es gab dann so einen Tag, wo die Toyota-Leute ihre komischen Produktionsdiagramme gezeigt haben.
Der 22-jährige junge Mann, nennen wir ihn Tomek, hat bei Toyota in der Sonderwirtschaftszone Wałbrzych in Niederschlesien gearbeitet. Er wohnt noch bei seinen Eltern in einem kleinen Dorf nahe der Zone. Die Straßen tragen hier keine Namen, stattdessen sind die Häuser durchnummeriert. Es gibt eine Kirche und einen Bäcker. Nicht gerade ein Ort, von dem junge Menschen träumen. Tomek würde gerne wegziehen, in eine eigene Wohnung, aber dafür bräuchte er ein regelmäßiges Einkommen. Deswegen hat er sich zuerst große Hoffnungen gemacht, als er sah, dass Toyota Leute einstellt.
Beim ersten Vorstellungsgespräch in der Leihagentur habe ich mich noch gefreut, denn es hieß, es gäbe eine Chance auf Festanstellung. Die Enttäuschung kam beim ersten Gespräch mit den angestellten Kollegen. Die sagten, die Chancen seien gleich null.
Befristete Verträge und Leiharbeit sind vor allem unter den Jüngeren im ganzen Land weit verbreitet. 2/3 der unter 35-Jährigen sind auf diese Weise beschäftigt. In Polen hat sich dafür der Begriff Müllverträge eingebürgert. Als Leiharbeiter bei Toyota hat Tomek umgerechnet 430 Euro im Monat verdient. Das entspricht gerade mal dem polnischen Mindestlohn. Obwohl seine Arbeit sehr kräftezehrend war.
Ich habe dort in der Gießerei gearbeitet und Gehäuse für Getriebe und Kupplungen hergestellt. Das war sehr anstrengend, weil die Gehäuse 10 Kilogramm schwer waren und es keine Hebewerkzeuge gab. Manchmal musste ich während einer Schicht 200 bis 250 Elemente schleppen.
Toyota ist der größte Investor in der Sonderwirtschaftszone Wałbrzych. Seit 2002 lässt der Autobauer dort Gangschaltungen und seit 2007 auch 1-Liter-Motoren herstellen. Der polnische Staat subventioniert die Produktion. In der Regel erfährt die Öffentlichkeit gar nicht, wie viel Steuern den Unternehmen erlassen werden. Aber 2015 veröffentlichte das Wirtschaftsministerium einige Verträge, darunter auch einen mit Toyota aus dem Jahr 2007. Darin verpflichtet sich der Konzern, 255 weitere Arbeitsplätze für mindestens 5 Jahre zu schaffen. Als Gegenleistung sollte Toyota vom polnischen Staat umgerechnet etwa 2,75 Millionen Euro erhalten. Macht pro Monat etwa 176 Euro aus der Staatskasse für jeden Arbeitsplatz. Aber trotz der großzügigen Subvention sind die Arbeitsbedingungen bei Toyota prekär. Die Mitarbeiter seien am Rande der Erschöpfung, sagt Sławomir Bielakiewicz. Er ist Gewerkschafter in der niederschlesischen Fabrik des Automobilkonzerns.
Die Beschäftigten erledigen ihre Arbeit in einer sehr eng kalkulierten Zeit. Es gibt Tätigkeiten, da ist die Arbeitszeit bis zu einer Zehntelstelle hinter dem Komma berechnet. Nach Monaten und Jahren sieht man die Konsequenzen. Es kommt zu Verschleißerscheinungen und Schmerzen. Wir weisen auf die Folgen hin. Und der Arbeitgeber gibt inzwischen zu, dass er eine starke Zunahme schwerer Erkrankungen, zum Beispiel an der Wirbelsäule, beobachtet.
Gegenüber dem Rundfunk weist Toyota die Vorwürfe zurück. Das Unternehmen teilt auf Anfrage schriftlich mit:
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer haben bei Toyota höchste Priorität. Wir gestalten unsere Produktion so arbeitnehmerfreundlich wie möglich. Um die Arbeitsabläufe stetig weiter zu verbessern, greifen wir auf interne und externe Beurteilungen von Fachleuten zurück und nutzen Anregungen unserer eigenen Mitarbeiter sowie Best-Practice-Beispiele anderer Unternehmen. Staatliche Institutionen, die für den Schutz am Arbeitsplatz zuständig sind, haben mehrfach bestätigt, dass unsere Produktionsprozesse vorbildlich sind.
Rückblick. Wałbrzych war einst das stolze Zentrum des niederschlesischen Kohlereviers. Im sozialistischen Polen florierte die Stadt. Die Kumpel genossen viele Privilegien, zum Beispiel einen eigenen Feiertag. Und sie leisteten sich den Fußball-Erstligisten Bergarbeiter Wałbrzych. Die Zechen hießen Julia oder Viktoria. Ihre rauchenden Schlote gehörten zum Stadtbild, wie auch die modernen Wohnblocks für die ständig wachsende Bevölkerung. Mit dem Schließen der Zechen, Mitte der 90er Jahre, begann der Niedergang. Jeder dritte Stadtbewohner war zwischenzeitlich ohne Job. Wałbrzych begann zu schrumpfen. Der Fußballclub rutschte in die dritte Liga ab. Die Sonderwirtschaftszonen sollten Arbeitsplätze schaffen. In riesigen Containern am Rande der Stadt ließen sich Firmen wie Toyota und die Autozulieferer Faurecia und Tristone Floatec nieder. Für junge Menschen oft die einzige Chance, eine Arbeit zu finden.
Część jest zatrudniona w Jeleniej Górze. Niektórzy pracują za najniższą krajową, czy to w
Ein Teil meiner Freunde arbeitet für einen Mindestlohn in Jelenia-Góra oder in Kamienna-Góra. Da gibt es auch Sonderwirtschaftszonen. Oder in der Zone Wałbrzych. Aber viele verlassen die Gegend. Sie wollen irgendwo hin, wo es Arbeit gibt. In die größeren polnischen Städte, nach England, Deutschland, Spanien, in die Niederlande, überall hin.
Prekäre Beschäftigung und unsichere Zukunftsaussichten. Ein gutes Jahrzehnt nach dem Beitritt zur Europäischen Union sind viele Polen enttäuscht von den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen in ihrem Land. Viele verdienen inzwischen anderswo ihr Geld. Sie pflegen alte Menschen in Deutschland, arbeiten auf Baustellen in Großbritannien oder als Putzfrauen in norwegischen Haushalten. Nie zuvor haben so viele ihrem Land den Rücken gekehrt.
Ich höre immer wieder von unseren Arbeitnehmern, dass sie einen Zweitjob haben. Sie arbeiten 8 Stunden bei uns und fahren danach noch DHL-Pakete aus. Ich glaube, damals, als sie vor 10, 12 Jahren hier bei Toyota anfingen, hätte das niemand für möglich gehalten. Doch nicht bei einem Weltkonzern, der ihnen das Versprechen gab, jeder, der einen guten Job macht, wird für sich und seine Familie aufkommen können.
Wie in Polen gibt es auch in den meisten anderen mittelosteuropäischen Staaten Sonderwirtschaftszonen. Für die Konzerne ist das eine äußerst komfortable Situation, in mehrfacher Hinsicht. Einerseits sind die Absatzmärkte in Westeuropa von Polen, Tschechien oder der Slowakei aus gut zu erreichen. Diese Länder haben in den letzten Jahren viel Geld in die Infrastruktur und die Ausbildung von Arbeitskräften gesteckt. Andererseits sind die mittelosteuropäischen Staaten ein Stück weit auf die Unternehmen angewiesen. Denn die heimischen Unternehmen können die Lücken nicht schließen, die nach dem Niedergang vieler Staatsbetriebe entstanden sind. Die Staaten machen deshalb weitreichende Zugeständnisse an die Konzerne, sagt Petr Pavlinek, Professor für Wirtschaftsgeografie an der Universität Prag.
Die ausländischen Investoren entscheiden zunächst, dass sie gerne eine Fabrik in Mittelosteuropa bauen wollen und teilen das den Staaten mit. Und die Staaten machen dann Angebote für diese Investition, wobei solche Verhandlungen meist hinter verschlossenen Türen stattfinden. Und natürlich versuchen die Investoren, die bestmöglichen Konditionen für sich herauszuholen.
Die Europäische Union versucht, diesen Unterbietungswettbewerb zu verhindern. Polen musste daher 2004 bei seinem EU-Beitritt zustimmen, seine 14 bestehenden Sonderwirtschaftszonen nur bis 2011 weiter zu betreiben. Allerdings ist ihre Laufzeit immer wieder verlängert worden, zuletzt bis 2026. Hinzu kommt, dass sie sich auch geografisch immer weiter ausbreiten. Formal gibt es zwar immer noch 14 Sonderwirtschaftszonen, allerdings mit insgesamt mehr als 300 Subzonen. Die Landkarte Polens gleicht heute einem Flickenteppich aus Sonderwirtschaftszonen. Dabei war die Idee ursprünglich mal, vor allem die strukturschwachen Regionen des Landes zu unterstützen, sagt Dr. Ivo Augustinski von der Universität für Wirtschaftswissenschaften in Wrocław.
Die Unternehmen haben versucht, diese Sonderwirtschaftszonen in Regionen auszuweiten, die ihnen besser passen, weil sie besser erreichbar sind oder besseren Zugang zu Arbeitskräften bieten. Und mit der Zeit sind Teile der Sonderwirtschaftszonen immer weiter in Richtung der Zentren des Landes gewandert.
Nicht wenige Subzonen liegen heute verkehrsgünstig nahe der polnisch-deutschen Grenze oder sogar in florierenden Großstädten wie Poznan oder Wrocław, wo die Arbeitslosigkeit relativ niedrig ist. Nicht nur deswegen kritisieren inzwischen immer mehr polnische Wissenschaftler die Vorzugsbehandlung der ausländischen Konzerne, auch Ivo Augustinski. Er meint, die Politiker hätten es bislang versäumt zu fragen, inwieweit Polen von den Zonen unterm Strich überhaupt profitiert. Um die Kosten-Nutzen-Relation zu verdeutlichen, hat der Wirtschaftswissenschaftler deshalb eine einfache Rechnung aufgemacht.
Wie viele Steuernachlässe gab es und wie viele neue Arbeitsplätze sind entstanden?
2014 hat der polnische Staat pro Arbeitsplatz auf umgerechnet 250 Euro Steuern im Monat verzichtet. Und das bei Löhnen, die in den Fabriken oft nur umgerechnet rund 430 Euro betragen. Der Mindestlohn. Allein an Körperschaftssteuern sind den Firmen in den Zonen von 1998 bis 2013 umgerechnet 3,5 Milliarden Euro erlassen worden. Hinzu kommt, laut dem polnischen Finanzministerium,
eine knappe Milliarde Euro für den Ausbau der Infrastruktur, erlassene Immobiliensteuern, Soforthilfen für Unternehmen, vergünstigte Kredite, billiges Bauland, Ausgaben für die Agenturen, die Firmen bei der Ansiedlung in einer Zone unterstützen und noch einiges mehr.
Man kann die polnischen Sonderwirtschaftszonen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Die einen sind stolz darauf, dass bekannte Konzerne heute in ihrem Land produzieren. Und wenn es um ökonomische Kennzahlen wie Bruttoinlandsprodukt oder Direktinvestitionen geht, gilt Polen als Musterschüler der mittelosteuropäischen Staaten. In Rankings von Beratungsfirmen wie Ernst & Young belegt das Land als Investitionsstandort regelmäßig einen der vorderen Plätze. Die Zahl der Reichen wächst in Polen um geschätzte 9-10% jährlich. Laut einer Publikation des Finanzdienstleisters Credit Suisse leben inzwischen 43.000 Dollar-Millionäre östlich der Oder, die aber, anders als im Westen, erst nach 1989 zu ihrem Geld gekommen sind. Im Sozialismus gab es schließlich keine Superreichen. Das klingt alles perfekt, aber auf der anderen Seite profitieren in Polen viele Menschen nicht von diesem wirtschaftlichen Aufschwung und fühlen sich abgehängt. Vor allem in ländlichen Regionen, wo es nur wenige Möglichkeiten gibt, einen guten Job zu finden. Daran haben auch die Sonderwirtschaftszonen nicht viel geändert. Im Gegenteil, denn dort sind die Arbeitsbedingungen mitunter sogar besonders schlecht. Die anfängliche Euphorie darüber, dass die namhaften Unternehmen nach der Wende von 1989 ins Land kamen, ist vielerorts in Enttäuschung und Wut umgeschlagen. Andrzej Szachaj.
Die Sonderwirtschaftszonen sollen eine Medizin gegen Arbeitslosigkeit sein. Und sie sind irgendwie auch eine Medizin gegen die Arbeitslosigkeit. Aber keine Medizin gegen die Armut. Denn es sind Enklaven schlecht bezahlter Arbeit.
Nach mehr als 20 Jahren Sonderwirtschaftszonen in Polen stellt sich die Frage, was haben sie dem Land gebracht? Wer hat davon profitiert? Milliarden Euro hat der Staat ausgegeben, um Investoren ins Land zu holen. Trotzdem hat sich die Hoffnung auf ein besseres Leben für viele Menschen nicht erfüllt. Sie gehen ins Ausland, brauchen Zweitjobs, halten sich mit Leiharbeit über Wasser. Vor allem für die Jüngeren ist es in den letzten Jahren schwieriger geworden, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es scheint an der Zeit, dass Polen sich unabhängiger macht von den Konzernen und nach neuen Rezepten sucht, um das Land voranzubringen.